So, wir haben das letzte Mal, meine Lieben, wir haben beendet, also sind einmal durchgekommen durch die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets und haben besonders behandelt die beiden letzten Buchstaben, das Shin und das Tau oder Tav, die fast die wichtigsten sind, also gerade für unsere Zeit auch die wichtigsten sind, weil die wirklich das Geistige herunterführen in unsere Welt. Also, das heißt, durch diese beiden insbesondere, die drücken das aus, die Kräfte, die wir hier wirklich tätig in die Welt hineinstellen. Wobei das Shin aber uns zugleich mit dem Anfang verbindet, mit dem Uranfang, wenn man so will. Shin ist eine der drei Mütter. Die Mütter weisen immer zurück auf die alten planetarischen Entwicklungszustände, also ganz weit in die Vergangenheit. Und das Shin eben überhaupt am allerweitesten auf diesen alten Saturn, der eine reine Wärme- oder Feuerwelt eben war. Und wo wir auch gesagt haben, das ganz Wichtige ist, mit diesem alten Saturn beginnt eben eine ganz neue Entwicklungslinie, wo noch kein Weltenkarma am Anfang vorhanden ist. Das ist ganz wichtig. Es kommen zwar geistige Wesenheiten von früher, wäre auch alles nicht richtig, weil es Raum und Zeit in dem Sinn nicht gibt. Das entsteht erst mit dem alten Saturn, aber trotzdem gab es bereits geistige Wesenheiten, die unter anderen Bedingungen schon eine lange Entwicklung durchgemacht haben und die jetzt mit dem alten Saturn eine völlig neue Entwicklung aber begonnen haben, eine neue Schöpfung hervorgebracht hat, die zunächst einmal mit keinem Weltenkarma noch belastet ist, die also am Anfang völlig frei beginnt, frei gestaltet wird. Und indem wir als Menschen schöpferisch tätig werden, mit jedem schöpferischen Impuls, den wir in die Welt hineinstecken, egal ob das jetzt im Künstlerischen ist, ob das im Sozialen ist, auch da müssen wir schöpferisch tätig werden, nicht wenn man denkt an moralische Intuition und so, dann ist etwas wirksam auch von diesem Feuer des Urbeginns und von diesem Nicht-Belastet-Sein durch irgendein Karma. Also diese Impulse, die wir wirklich in Freiheit in die Welt setzen, die sind mit keinem Karma zunächst belastet. Wenn der Impuls dann schief geht, kann es natürlich passieren, dass wir dadurch neues Karma schaffen. Also wenn der Impuls nicht so vollkommen sich jetzt einlebt in die äußere Welt, wie er eigentlich sein sollte, und das wird in der Regel der Fall sein, dann schaffen wir Karma dadurch. Das Karma entsteht ja im Grunde dadurch, dass das, was als äußere Tat hervortritt, dass das eben nicht ganz zusammenstimmt mit dem Idealbild, aus dem es eigentlich entstanden ist. Das heißt, wir haben diesen schöpferischen Impuls, den wir hereinbringen, aber im Grunde schon auf jeder Stufe, mit der wir ihn herunterführen, besteht die sehr reale Möglichkeit, dass das eben nicht so hundertprozentig herunterkommt und nicht hundertprozentig diesem Urbild entspricht, das aus der geistigen Quelle herauskommt. Und das ist es, dass das Karma schafft, unser individuelles oder im Großen das Weltenkarma. Und niemand kann dem entkommen, auch die höheren Wesenheiten nicht. Die höheren Wesenheiten, die jetzt unsere ganze Welt geschaffen haben, und Welt meine ich jetzt im Sinne wirklich aller sieben planetarischen Entwicklungsstufen, die also letztlich zusammengehören, dann bleibt es auch den höheren Hierarchien nicht erspart, Karma, Weltenkarma eben zu schaffen. Also auch die sind nicht so weit, dass sie sagen können, gut, ich schaffe die Welt, und aber gleich so, dass alles perfekt ist und kein Karma entsteht dadurch. So einfach ist das nicht. Also auch die Welt im Großen ist mit Karma verbunden, und das wird erst aufgelöst auf der siebten Entwicklungsstufe. Also wenn es dann in diesen Vulkanzustand als siebten Zustand hineingeht, dann wird die ganze Planetenkette, diese ganze Entwicklungskette so weit sein, dass alles Weltenkarma wieder aufgelöst ist. Und wir mit der Erdentwicklung insgesamt stehen jetzt in der Mitte und stehen am Höhepunkt des Weltenkarmas. Im Grunde jetzt hat sich das also gewaltige Mengen eigentlich schon an Weltenkarma angesammelt, Das war auch notwendig, um unsere irdische Entwicklung möglich zu machen. Und von jetzt an beginnt langsam die Zeit, wo immer mehr Weltenkarma aufgelöst wird, wo also die Auflösung wieder größer wird und die Neubildung von Weltenkarma zwar nicht aufhört, aber langsam zurückgeht. Und das heißt, auch die höheren Hierarchien über uns, die mit der Schöpfung der Welt beschäftigt sind, jetzt im Fall der Erdenwelt an vorderster Front eben die Elohim, die lernen jetzt immer mehr ihre Taten so zu setzen, dass nicht mehr so viel Weltenkarma dadurch entsteht. Und sie ziehen sich auch immer mehr zurück. Und das heißt, aber wir als Menschen machen im Kleinen das auch durch. Im Kleinen machen wir es durch, indem wir jedes Mal, wenn wir durch unser Ich, und zwar im Kleinen meine ich jetzt insbesondere während unserer Erdenentwicklung als Ich-Menschen, die wir auf Erden leben, jedes Mal, wenn wir etwas hereinholen durch das Ich, schaffen wir trotzdem immer auch Weltenkarma und unser eigenes Karma, beides. An beiden schaffen wir mit dadurch. Das ist auch wieder untrennbar miteinander verbunden, weil wir errichten sozusagen etwas in unserem eigenen Schicksal an, dass wir uns aufladen, aber wir errichten zugleich etwas in der Welt an. Also wir lassen unsere Spuren in der Welt zurück. Mit der Besonderheit auch noch, dass diese Spuren, die wir in der Welt zurücklassen, letztlich auch nur durch uns wieder aufgelöst werden können, vollkommen aufgelöst werden können. Und zwar muss man als zweites sogar dann noch dazu sagen, aber da brauchen wir noch Hilfe dazu, nämlich die Hilfe des Christus, die notwendig ist, um dieses Weltenkarma, das wir hinterlassen haben, aufzulösen. Unser eigenes Karma, also was jetzt nur persönlich uns betrifft, oder individuell, müsste man genauer sagen, weil das die Individualität ist das, was durch verschiedene Erdenleben durchgeht, während die einzelne Persönlichkeit ist das eine Erdenleben sozusagen. Und das Karma ist ja mit allen unseren Inkarnationen verbunden, also hängt es mit der Individualität zusammen. Also was unser eigenes Karma betrifft, das können wir selber auflösen. Das tun wir auch in der Folge der Erdenleben, die wir hier haben, werden wir immer wieder dazu aufgefordert, unser Karma auszugleichen mit den anderen Menschen. Das bleibt uns nicht erspart und das müssen wir auch wirklich vollkommen selber machen. Da ist es mittlerweile so, dass wir auch nicht sehr viel Hilfe dabei haben. Also die Hilfe besteht nur insofern, dass das Ganze, so, wenn man das jetzt so technisch ausdrücken will, von höheren Wesenheiten, namentlich von der Engelwesenheit, die mit uns stark verbunden ist, organisiert wird. Also weil wir das eben noch nicht selber bewusst überschauen, trägt diese Engelwesenheit namentlich dazu bei, uns in die richtigen Situationen zu führen, wo wir die Chance immer wieder bekommen, unser Karma auszugleichen. Später einmal und später beginnt aber im Grunde langsam ab jetzt, suchen wir selber immer mehr bewusst unser Karma auf, unser Schicksal. Das heißt, es wird immer mehr entstehen, ein Bewusstsein in den Menschen, welcher karmische Ausgleich für eine bestimmte Tat, die eben halt nicht ganz gelungen ist, sondern ein bisschen schief gegangen ist und halt Karma erzeugt hat, welcher Ausgleich dafür notwendig ist. Das wird im Grunde ab heute, also das heißt ab unserer Gegenwart, etwas sein, was immer mehr treten wird an die Stelle der Stimme des Gewissens. Nicht nur heute haben wir noch sehr stark, manche mehr, manche weniger, hören die Stimme des Gewissens. Das heißt, sie begehen irgendeine Tat und sie wissen, oh, das war aber jetzt nicht in Ordnung, das hätte ich doch nicht tun sollen. Egal eben, ob es jetzt äußere Gesetze dafür gibt oder nicht, aber wo man diese innere Stimme spürt. Ihr wisst, dass das Gewissen in dieser Form, das heißt in dieser gedankenartigen Form, wenn man so will, also das heißt, wo es ein Wissen darum ist, etwas war richtig, etwas war falsch, dass es das in dieser Form auch nicht immer gab. Wir brauchen im Grunde in der Menschheitsentwicklung nur zurückgehen in die griechisch-lateinische Zeit, da entsteht das Gewissen erst. die Stimme des Gewissens. Und zwar, Herr Steiner weist darauf sehr deutlich hin, und wenn man diesen Hinweis einmal weiß, dann sieht man das wirklich, kann man es mit Händen greifen, wie das zur Zeit der griechischen Antike passiert ist, etwa so ums vierte, fünfte vorchristliche Jahrhundert. Das kann man nämlich bei den großen griechischen Dramatikern, also diese ersten Dramen, diese Tragödiendichter, ganz deutlich verfolgen. Da gibt es die drei großen, also den Aeschylus, den Sophokles und den Euripides. Die waren im Prinzip alle Zeitgenossen, aber doch jeweils durch eine Generation getrennt. Also der Aeschylus ist der Älteste, der sogar angeklagt war, Mysterienverrat begangen zu haben, und er konnte dann nur nachweisen, dass er in der Form gar nicht eingeweiht war in die Mysterien. Wer hat schließlich mit den Dramen etwas auf die Bühne gestellt, was im Grunde Mysterienstoff war, Mysteriendrama war, und in den Mysterien selber gab es ja auch solche dramatischen Aufführungen, wenn man so will, also namentlich für die Neophyten, das heißt also für die Schüler, die neu eingetreten sind in diese Mysterien, wurden die wichtigen Grundlagen dieser jeweiligen Mysterien in dramatischer Form von fortgeschrittenen Geistesschülern aufgeführt, also vorgeführt, in Form eines Mysteriendramas. Zum Beispiel dieses Drama von Eloises, das hat ja dann später dieser Edouard Jurer, der auch mit Steiner bekannt war, und auf die Bühne gestellt und hat versucht, das zu rekonstruieren, also dieses eigentliche Mysteriendrama, das in den Mysterien dort gespielt wurde. Also die Geschichte geht dann um die Persephone und den Raub der Persephone und was äußerlich dann auch in den Mythen geschildert wird, nur dort wurde es natürlich in vertiefter Form dargestellt, dass eben diese Geistesschüler auch langsam eintauchen konnten in den tieferen Gehalt dieser Sache. Und diese Mysteriendramen, also in sehr ähnlicher Form, findet man das dann eben bei Aeschylus wieder. Das ist eigentlich die Geburt des griechischen Dramas und die Geburt des Theaters überhaupt. Aber nur eben, wie gesagt, er war gar nicht eingeweiht in diese Sachen. Also er wusste natürlich, dass es solche Aufführungen drinnen gibt und dass es diese Dinge gibt, und er hat aber durch seine unbewusste Intuition sehr vieles von diesen Mysterienstoffen hineingebracht in seine Werke. Und behandelt wurden eben die großen Stoffe der griechischen Antike, also eben diese Sagen und so, die von Homer auch namentlich überliefert sind, und diese Geschichten wurden dramatisiert, also weiß nicht, etwa die Geschichte vom Orest. Also Orest ist der seine Mutter umbringt, weil die Mutter den Vater erschlagen hat. Also das ist also die Zeit des Trojanischen Krieges, der Agamemnon zieht in den Krieg mit dem Menelaos in den Krieg, also in den Trojanischen Krieg, nicht wahr? Weil die schöne Helena ist dem Menelaos geraubt worden von Paris. Paris stammt also aus Troja, war ein Trojaner, Troja ist so ein bisschen der Repräsentant noch der alten, wenn man so will, ägyptisch-chaldäischen Kultur. Also da ragt noch das Altorientalische hinein. Und Helena ist aber zugleich ein Bild für die griechische Seele überhaupt, die diesen Übergang vom alten Hellsehen zum Helena, der Name kommt von dort, aber aus diesem Hellsehen soll letztlich dann das Verstandesdenken geboren werden. Und es geht darum, ob diese Kräfte eben geraubt werden von dem Altorientalischen, wo es im Hellsehen bleibt und dieses Denken nicht entwickelt, das heißt nicht dieses Bewusstsein, dieses Gedankenbewusstsein entwickelt, oder ob das eben gelingt. Also das ist eigentlich die geistige Grundlage, die dahinter steckt, hinter diesem Trojanischen Krieg. Es geht also um die menschliche Seele eigentlich, ob sie hängen bleibt in dem altorientalisch Unbewussten oder mehr Unbewussten, oder ob sie einen weiteren Schritt schafft in der Bewusstwerdung. Naja gut, also diese Helena wird geraubt und dann der Menelaos, dessen Gattin ja die Helena war, will sie zurück natürlich haben und dann bricht also dieser ganze trojanische Krieg los und Agamemnon hilft ihm dabei. Und jetzt ist es so, dass die Flotte aber nicht losfahren kann, weil wochenlang Flaute ist. Und da gibt es ja dann die schöne Geschichte, also er erfährt dann, und zwar wird er von Diana bestraft damit, weil er irgendwo in ihrem heiligen Hain einen Hirsch mit seinem Speer getötet hat und zur Strafe, also jetzt kommt die Flaute und die Schiffe können also nicht wegfahren, weil er überrudern nach Troja ist ein bisschen weit, also und mit dem Segel geht's nicht. Aber er erfährt dann, ja, er kann die Göttin besänftigen, wenn er seine eigene Tochter am Altar der Diana opfert. Also der Artemis, im Griechischen heißt sie Artemis. Ja, und die Tochter ist also sein Augenstern, also die Iphigenie. Und ja, hin und her und schließlich, also er wägt ab, was ist wichtiger, seine Tochter, sein persönliches Schicksal sozusagen oder das Schicksal der Griechen schließlich entschließt er sich, also, und er spricht auch mit der Tochter und sie ist auch bereit, sich zu opfern und sie wird geopfert oder auch nicht, weil sie verschwindet in einer Wolke und man sieht dann nur eine Hirschkuh dort, die geopfert ist am Altar und in Wahrheit wird sie nämlich dann woanders hin versetzt in ein Heiligtum der Artemis. Nach Tauris, also da gibt es dann das schöne Stück Iphigenie auf Tauris. Und nur niemand weiß zu dem Zeitpunkt, was mit ihr passiert ist. Also für die Griechen ist es jedenfalls so, dass das Opfer vollzogen wurde, ganz offensichtlich, und das verzeiht die Gattin des Agamemnon, verzeiht ihm das nicht. Na, es ist ja verständlich. Ist ja verständlich. Jedenfalls fahren die jetzt auf den Trojanischen Krieg und als der Agamemnon dann zurückkommt, bringt sie ihn um. Eben aus Rache, weil er die Tochter geopfert hat. Weil vor dem Trojanischen Krieg war keine Gelegenheit sozusagen mehr dazu, aber sie hat die ganze Zeit darauf gewartet und bringt ihn um, weil er die Tochter hingeopfert hat. Abgesehen davon, dass sie schon einen Liebhaber in der Zwischenzeit hat und so weiter, also, aber ich will jetzt nicht die ganze Geschichte aufwärmen. Jedenfalls, also der Vater wird ermordet, und zwar auf grausame Weise ermordet, und dann kommt später der Orest zurück, der Orest, der kleine Bruder sozusagen der Iphigenie, der das aber schon miterlebt hat als ganz kleiner Bub, auch dieses Opfer und nur von Ferne aber das gehört hat. Naja, und der kommt eben auch zurück, sieht, dass also die Mutter den, oder erfährt schon unterwegs, dass die Mutter den Vater ermordet hat und mit einem anderen Liebhaber jetzt zusammen ist und so weiter. Und er nimmt Rache dafür. Das heißt, er bringt jetzt die Mutter um. Also eine blutrünstige Geschichte, das Ganze. Und dann ist es aber so, was passiert jetzt? In dem Moment, also er hat die Mutter umgebracht, das Ganze passiert also ziemlich blutig, den Liebhaber auch, und also alle ein großer Blutrausch halt. Und das Interessante ist jetzt, wie unterschiedlich die verschiedenen Dramatiker nämlich diese Geschichte schildern. Beim Aeschylos, beim Ältesten, ist es noch ganz klassisch so geschildert, wie es auch in den Mysterien geschildert wurde. Jetzt wird der Orest von den Erinien verfolgt. Die Erinien sind die Rachegeister des Toten oder der Toten in dem Fall. Also die immer wieder auftauchen, da gibt es auch das schöne Gedicht, die Kraniche des Ibikus vom Schiller zum Beispiel, da kommen auch die Erinien vor. also schreckliche Gestalten, die den Menschen, die damals noch letzte Reste des Hellsichtigen hatten, namentlich in solchen Momenten, wo sie schreckliche Taten oder was begehen, dann taucht es auf und das lässt sie nicht mehr los. Sie sind verfolgt bei Tag und bei Nacht von diesen grässlichen Geistern, die also Schlangenhaare und was Gott was haben, also die einfach Imaginationen sind, die erschreckend sind. Und das jagt ihn also dann in die Welt hinaus, den Orest. Bis er dann später irgendwann die Iphigenie wiederfindet in ihrem Artemis-Heiligtum und so weiter. Also kommt viel daran. Beim Euripides ist es noch so ähnlich geschildert. Beim Sophokles, der in der Mitte ist. Aber dann beim Euripides ist es plötzlich anders. Keine Rede mehr von den Erinien, sondern da sagt er dann den folgenschweren Satz: Ich weiß aus mir selbst, dass ich etwas Unrechtes getan habe. Das Gewissen ist da. Jetzt spricht sich plötzlich in Gedankenform aus und das Hellsehen ist aber erloschen. Das ist weg. Also keine Erinien mehr, die auftauchen, sondern der Gedanke ist da. Der Gedanke, das sichere gedankliche Wissen, ich habe was Falsches gemacht. Ich hätte das nicht tun sollen. Das ist also dieser Übergang. Und wir stehen jetzt an einer Wende, wo etwas Neues auftauchen wird. Es wird nicht dieses alte Hellsehen auftauchen, wo die Erinnerungen wieder kommen, aber es wird etwas Neues auftauchen. Zunächst einmal auch noch eher in Gedankenform, die aber dann immer mehr in ein bildhaftes übergehen werden, dass man nämlich, wenn man etwas tut, was nicht richtig ist oder was eben Schicksal, Karma erzeugt, dass man ein Bild erleben wird, was der Ausgleich dieser Tat ist. Das heißt, man wird auch einen Weg gewiesen, wie man diese Tat in dem Leben vielleicht noch oder in einem nächsten Leben wieder ausgleichen kann. Nicht wahr, karmischer Ausgleich bedeutet nicht immer, dass das in der nächsten Inkarnation sein muss. Manches kann man in dem Leben ausgleichen, manches vielleicht erst in 5 Inkarnationen, auch das ist möglich. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber es wird also immer bewusster uns hinführen dort, dass wir selber unser Schicksal aufsuchen. Nicht wahr? Heute ist es so, wir haben einerseits diese Stimme des Gewissens, wir wissen, das war falsch. Und dann können wir nachdenken, können wir irgendwas tun, um das gut zu machen, finden wir vielleicht was oder auch nicht. Aber jedenfalls in der nächsten Inkarnation wissen wir zunächst einmal nichts davon. Jetzt trifft uns das von außen als Schicksal, wir werden mit dem wieder zusammengeführt und haben jetzt irgendwelche Dinge mit dem zu erledigen. Vielleicht ist der jetzt ein recht grauslicher Chef oder irgend sowas und wir müssen darunter leiden oder weiß Gott, es gibt 100.000 Möglichkeiten, aber wir wissen eigentlich zunächst einmal nicht warum. Das wird in der Zukunft anders werden. Wir werden immer mehr, da wir dieses Bild bereits erleben mit der Tat, die wir begehen, wird uns das der Führer sein, eben Situationen aufzusuchen, bewusst aufzusuchen, in denen wir unser Karma ausgleichen können. Das wird immer stärker kommen. Also besonders schon in der nächsten Inkarnation spätestens sollte das schon eine verbreitetere Fähigkeit sein. Und ganz ausgereift wird es erst in der 6. Kulturperiode sein, aber es geht also sehr stark in die Richtung hin. Wir müssen es jetzt jedenfalls entwickeln, so wie das griechisch-lateinische Zeitalter die Aufgabe hatte, die Stimme des Gewissens zu entwickeln, so haben wir die Aufgabe, eben diese Vorschau, diese karmische Vorschau in gewisser Weise zu bekommen und zu entwickeln. Und das fängt, ich meine, ganz harmlos eben damit an, dass man einfach ein gewisses Gespür für Karma entwickelt, also dass man ein Gespür entwickelt, auch jetzt schon für Menschen, mit denen man karmisch verbunden ist, dass man spürt, ist man ihnen irgendwas schuldig, muss man ihnen irgendwas abtragen sozusagen, nicht gleich so, ah, der ist so ekelhaft, ich kann ihm nicht ausstehen, warum kann ich mit dem nicht sein, dass man zu spüren beginnt, ja, da ist was auszugleichen und dass man so also eine gewisse Intuition mit der Zeit auch entwickelt, wie man das tun kann. Das wird eine immense praktische Bedeutung fürs alltägliche Leben haben, einfach, weil, mein Gott, in wie viele Konflikte kommt man so im Leben mit Leuten, wo man zusammengeraucht und das funktioniert nicht und das geht nicht und warum und wieso. Also, sind ja meistens karmische Ursachen dahinter. Nicht immer, weil natürlich auch immer wieder neue Begegnungen stattfinden und auch da müssen wir halt dann aufpassen. Erstens schaffen wir wieder neues Karma durch jede Begegnung und es ist gut dann schon wachsam zu sein dafür, was wird einmal der Ausgleich dafür sein, im Positiven wie im Negativen. Also positiv und negativ meine ich, entweder wir verschulden was oder es kann auch umgekehrt sein oder beide verschulden was. Also es ist ja kompliziert, es ist ja nie selten oder selten so einer ist schuld und einer ist ganz unschuldig. Es ist im Grunde bei jeder menschlichen Begegnung ist es so, dass beide in der Regel Karma auf sich laden. Also beide irgendwas was tun, was sie dann ausgleichen müssen. Also das heißt, es ist eine Wechselwirkung da. Vielleicht, dass der eine 70% Schuld hat und der andere 30%, wenn man das so mathematisch ausdrücken darf. Aber
beide fallen in den Malus.
Beide fallen in den Malus, genau, so ist es. Das System ist nichts Neues, das hat die Traum schon längst erfunden. Ja. Und das heißt, es wird sich entwickeln müssen, der bewusste Wille, das Schicksal anzunehmen. Es wird immer spießiger, also spießiger meine ich jetzt nicht spießig im bürgerlichen Sinn, sondern dass sie die Sache spießt, nicht gut funktioniert, wenn man sich darauf stellt, ja, wieso passiert denn mir das alles, ich bin ja so unschuldig, ich habe ja gar nichts getan und ja, in der Inkarnation wahrscheinlich eh nicht. Darum ist ja das Schicksal oft so rätselhaft. Einer lebt ganz brav und bieder und ist anständig und dann prasseln die Schicksalsschläge plötzlich herunter, wieso, warum und ist ja nicht nachvollziehbar, der ist eh so brav. Ja, das sind halt Dinge, die von früher kommen und eben weil er jetzt so weit endlich ist, dass er das aufarbeiten kann, dann kommen die Situationen, wo er es aufarbeiten kann. Eigentlich will er das selber und sagt, hallo, jetzt bin ich bereit, jetzt darf ich tun, jetzt kann ich tun. Und zum Glück haben wir jetzt noch die Hilfe von oben, insofern das eben alles organisiert wird, von oben, dass es auch in der richtigen Dosierung, wenn ich das so ausdrücken darf, kommt. Das heißt, noch funktioniert das Schicksal einfach so, dass wir wirklich genau die Menge bekommen, die wir gerade verkraften können, in Wahrheit. Und wenn wir uns schnell entwickeln wollen, ist das sehr viel. Das heißt, da müssen wir entsprechende Kraft entwickelt haben, dann ist das möglich überhaupt, dass wir uns schnell entwickeln. Das heißt, dass wir sehr viel Karma, sehr viel Schicksal auf einmal oder innerhalb kurzer Zeit aufarbeiten. Das ist immer eine Frage dessen, was wir geistig tragen können auch. Und wenn wir eine geistige Entwicklung, das sei auch dazu gesagt, anstreben und ernsthaft wirklich daran arbeiten, dann bedeutet das zwangsläufig, dass das Karma dichter und dichter herankommt und gewisse Schicksalsdinge, die sonst vielleicht über drei Inkarnationen erst erledigen würden, halt innerhalb einer Inkarnation erledigen. Und das heißt, was offen ist oder vieles von dem, was offen ist, wird halt dann jetzt spruchreif. Und das heißt, der Weg der geistigen Entwicklung ist nicht ohne Dornen und ohne Steine, also da hat man einige Widerstände. Das ist einfach fast wie eine mathematische Formel auszurechnen. Da führt kein Weg vorbei. Ansonsten kann man höchstens in irgendeine luziferische Scheingeistigkeit hinein, da kann man sich manches eine Zeit lang ersparen, aber dafür kommt man eben nicht in die geistige Welt hinein, in die man eigentlich sollte, sondern in das Reich Luzifers hinein. Das ist viel angenehmer und viel bequemer. Und das ist sehr schön. Das kann manchmal sehr extreme Formen annehmen. Also, wenn diese Selbstmordattentäter,
mit denen verheißen wird. Also das heißt, wenn sie für ihren Glauben eintreten und dann kommen sie dafür ins Paradies. Ja, da kommen sie aber in ein luziferisches Paradies. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Bis zu einem gewissen Grad ist das sogar richtig. Sie kommen in eine luziferische Welt, in der sie sehr lange festgehalten werden. Es ist nicht so, dass sie also ganz auskommen dem. Aber es passiert eines, schon die Kamaloka-Zeit, die normal, also das ist also das Fegefeuer nach dem Tod. Also wo wir die Dinge, die uns an das Irdische binden, abstreifen. Der Eintritt in dieses Fegefeuer wird verzögert einfach. Schon einmal. Kann über einen relativ langen Zeitraum verzögert werden. Indem eben dann diese Individualität in der luziferischen Sphäre festgehalten wird. Und dort, nämlich gerade, man muss sich ja nur anschauen, wie diese Schilderungen sind, also gerade wie diese Paradiesschilderungen dann sind, also das ist eine sehr sinnliche Schilderung immer. Und auch das ist bis zu einem gewissen Grad richtig, weil sie dort gerade in der Sphäre dieser Sinnesqualitäten, wo die in ihrer reinen Form vorhanden sind, gerade dort festgehalten werden. Gerade in dieser Sphäre. Viel höher darüber hinaus geht's dann gar nicht. Nicht wahr, wenn wir ins normal durchs Fegefeuer, also ins Kamaloka gehen, dann müssen wir durch die Sphäre der Begierdenglut, das ist das Unterste, müssen wir durch die Sphäre der flutenden Reizbarkeit, aus dem sind die Sinnesqualitäten entnommen, dann geht es durch die Wunschesregion und so weiter. Es geht also ein paar Regionen durch, bis wir dann aufsteigen ins Seelenlicht, in die tätige Seelenkraft und das Seelenleben, da haben wir schon kaum mehr was abzulegen, weil das schon sehr reine Seelenformen sind. So wird also unser seelisch-astralisches einmal geläutert und alles das ausgeschieden, was wirklich nur für die irdischen Verhältnisse tauglich ist. Und der Rest ist etwas, was wir mitnehmen als Weg bis ins Geistige hinein. Das ist im Grunde dann das, an dem wir auch schon mit unserem Ich gearbeitet haben und es umgearbeitet haben zu Geist selbst. In Wahrheit den Geist selbst, das heißt das höhere Selbst, dass es wirklich unseres wird, wodurch entsteht. Dass dadurch, dass das Ich am Astralleib, also am Trieb- und Begierdenleib arbeitet. Und was es umarbeitet davon, bewusst nämlich umarbeitet, das wird Geist selbst. Das heißt, seiner Substanz noch, wenn man so will, ist es reinstes Seelisches. Aber das reinstes Seelisches, das jetzt dieses Schöpferische in sich trägt im Grunde. Und dieser Aufstieg dorthin wird natürlich total verhindert, wenn man in dieses luziferische Paradies da hineinkommt. Also das heißt, da bleibt man hängen in dieser Sphäre der Begierdenglut, der flutenden Reizbarkeit, der Wunscheskräfte, wenn man so will, dort bleibt man hängen und weiter geht es nicht. Und das heißt, die weitere geistige Entwicklung wird sehr, sehr, sehr stark aufgehalten dadurch, weil auf Dauer geht es auch nicht, also so weit ist die luziferische Welt noch nicht, so weit ist Luzifer noch nicht, dass er also Seelen wirklich ganz kassieren kann. Also zumindest sehr selten passiert sowas. Und natürlich dann wird der Weg umso schwerer. Also das ist eigentlich dann auf lange Sicht gesehen ein sehr schlimmes Schicksal, obwohl es auf kürzere Sicht gesehen also genau dem entspricht, was verheißen wird. Oder dem entsprechen kann, sagen wir es einmal so. Das ist dann wieder von Fall zu Fall natürlich verschieden, aber das sind also schwierige Dinge, aber da wird eben verhindert, gerade eben dieses Ausscheiden der niederen Kräfte. Und nicht nur das Ausscheiden, sondern was ja so wichtig ist, das Verwandeln dieser Kräfte. Im Grunde, primär beruht unser Karma und das ganze Weltenschicksal darauf, dass wir, weil wir halt noch so ungeschickt, noch so bautschert sind, einmal hier zunächst einmal in der Seelenwelt alle möglichen Fehler machen, alle möglichen Unsinn anstellen, alles mögliche durcheinander bringen, was eigentlich eine wunderbare kosmische Ordnung hat, die wir zerstören.
die wir aber bearbeiten müssen. Das ist die andere Seite, weil wir wollen eigentlich zunächst einmal und sollen auch unseren eigenen Mikrokosmos schaffen. Wirklich unseren eigenen. Und das beginnt einmal mit dem Astralleib. Der ist der primäre Mikrokosmos, den wir umschaffen. Also eine eigenständige Welt im Kleinen in gewisser Weise. Aber da machen wir natürlich am Anfang sehr viel falsch, begehen sehr viel Fehler. Das heißt, wir zerstören etwas von der Ordnung, die wir mitbekommen haben, ohne wirklich eine neue noch aufbauen zu können oder genügend aufbauen zu können. Ziel wäre, diesen alten Mikrokosmos, den wir mitbekommen haben, umzuwandeln in einen ganz neuen Mikrokosmos, der ganz einzigartig ist. Aber das dauert. Dazu müssen wir etwas von dem alten auflösen und was Neues an die Stelle setzen, und zwar wirklich auflösen. Ganz, ganz was Neues schaffen. Und das gelingt also nicht immer, dann bleiben diese Reste, die wir also durch unser Karma dann aufarbeiten müssen. Also Karma aufarbeiten heißt, was da drinnen an Fehlern ist, müssen wir wieder ausbessern. Und zugleich entstehen aber dadurch, da wir das ja nicht in der Isolation machen, sondern mit anderen Menschen, und das heißt in einer größeren Seelenwelt, hat das eben auch Wirkungen auf die große Seelenwelt letztlich. Und das sind die Dinge, die wir karmisch ausgleichen müssen. Und jetzt ist eine Vorstufe dazu, haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, einmal Läuterung des Astralleibes. Das ist das, was letztlich in allen vorchristlichen Einweihungsstätten zunächst einmal betrieben wurde und was man natürlich auch heute als Vorbereitung noch betreiben muss, die Reinigung des Astralleibes. Das heißt, Reinigung heißt, alles das, was an niederen Kräften drinnen ist, was mich zu sehr hinunterzieht, auszuscheiden aus dem Astralleib. Niedere Kräfte heißt dabei immer die Kräfte, die falsch verwendet werden. Also wenn man kennt jetzt auch nicht niedere Kräfte, die Verdauungskräfte oder so, und was seelisch damit zusammen sind das niedere Kräfte. Na, wenn ich die ausscheiden würde, dann kann ich nicht mehr verdauen. Also das wäre falsch. Aber wenn ich die zu einem Übermaß entwickle, weiß ich nicht, indem ich halt an dem sinnlichen Genuss des Essens und des Verdauens zu sehr hänge und sie dadurch zu einem Übermaß entwickle, das muss ich zunächst einmal ausscheiden, weil das bedeutet also ja seelische Kräfte, die ich entwickle, negative seelische Kräfte, die ich dadurch entwickle, die muss ich zunächst ausscheiden, aber dadurch, dass ich sie ausscheide, sind sie nicht weg. Sie sind irgendwo in der Seelenwelt da. Ich lade sie eigentlich der ganzen Seelenwelt auf zunächst einmal. Also das, was im ursprünglichen Sinn Katharsis heißt, Reinigung, Katharsis heißt Reinigung des Astralleibes, im Übrigen mit einer Wirkung, die dann diese dramatischen Aufführungen ja gehabt haben, sowohl nämlich in den Mysterien selber drinnen, als dann auch in den griechischen Theatern selber. Das ist ja das, wovon Aristoteles immer wieder spricht, also von der Katharsis, die Läuterung, die dadurch im Zuschauer entsteht. Ja, aber irgendwo müssen die hingehen, diese Kräfte. Sie sind also in der Seelenwelt irgendwo da. Das heißt, alle die jetzt nicht bewusst diese Katharsis betreiben, sind sehr gefährdet, dass gerade diese Kräfte aufnehmen. Und Rudolf Steiner spricht das sehr deutlich aus, dass namentlich also in den alten Zeiten bedeutet hat, wenn einzelne Menschen begnadet wurden, damit sich höher zu entwickeln, sich vielleicht sogar zu Eingeweihten zu entwickeln, dass das zur Folge hat, dass eine breite Masse eigentlich die Last davon tragen muss. Weil damit sich die läutern können, reinigen können, wird diese Last den anderen aufgebürdet und die werden eigentlich schlechter dadurch in einer gewissen Weise oder bekommen schlechtere Bedingungen. Also das ist eigentlich was Hochdramatisches. Weil jetzt sagt man, ja, das sind die Eingeweihten, die weisen Führer und die sollen ja eigentlich beitragen dazu, das Volk zu bessern, das sollen sie auch. Das heißt, sie sollen diesen anderen gewisse Anleitungen geben, sich selber dann zu reinigen auch. Aber zunächst einmal dadurch, dass sie sich selber reinigen müssen, laden sie ihnen etwas auf. Und letztlich ist es so eine Kette, es wird immer weitergegeben. Irgendwo den letzten beißen dann die Hunde, der kriegt dann sozusagen alles aufgebürdet. Also da sieht man schon, dass das kein Weg ist, der in die Zukunft führt irgendwo. Weil was wäre im Endeffekt? Im Endeffekt wären Einzelne, die ganz rein sind, eine größere Menge, die so halbwegs rein sind und eine ganz breite Menge, die den ganzen, sagen wir es einmal, Abfall, Seelenabfall sozusagen schlucken müssen. Das heißt, die Entwicklung wäre eine Katastrophe im Grunde. Also es wird eine riesige Menge an negativen Kräften überbleiben, die dann, naja, das würden sie dann halt Luzifer und Ariman irgendwie ausmachen und dann raufen wahrscheinlich, aber dann würde der größte Teil der Entwicklung ihnen zufallen. Und nur ganz wenig würde mitgehen können in die Zukunft hinein.
Was ist die Lösung?
Naja, die Lösung ist erst dadurch, durch die Erlösung, wenn man so will, entstanden. Das ist das, was Steiner eben verbindet mit dem Christusprinzip als Weltenprinzip, dass diese höchste in der Welt tätige Schöpferkraft, ob man sie jetzt Christus oder sonst irgendwie nennt, auf den Namen kommt es ja nicht an, nicht? Weil es ist oft, heute hört man, ja, die Anthroposophen sind so Christus-zentriert und was ist mit den anderen Völkern und die werden beleidigt sein, wenn sie immer nur vom Christus spricht oder so. Auf den Namen selber kommt es nicht an. Es ist mit dem Christus das Prinzip gemeint, dass im Grunde wir haben es das letzte Mal angedeutet, der Weltschöpfer schlechthin ist, der tätige Weltschöpfer. Der Vater Gott steht irgendwo dahinter im Unsichtbaren, aber der tätig in der Welt wird und das Ganze durchformt, auch eben die Elohim inspiriert jetzt bei unserer Erdenschöpfung und durch sie wirkt als das schaffende Wort, Vayomer Elohim, es sprachen die Elohim, da wirkt diese Schöpferkraft durch. Und diese Schöpferkraft hat sich auf Erden mit dem physischen Leib eines Menschen verbunden oder mit den Leibeshüllen überhaupt eines Menschen verbunden. Das ist damit gemeint und auf das wird halt eben hingedeutet in den Evangelien oder und so weiter. Aber dadurch erst ist es möglich geworden, dass ein neues Prinzip hineinkommt, dass nämlich die Kraft herunterkommt, diese Seelensubstanz nicht nur auszuscheiden im Zuge der Reinigung, sondern sie wirklich zu verwandeln. Das heißt, Negatives aufzulösen und neue Seelensubstanz zu schaffen. Letztlich, wenn wir durch und diese Kraft wirklich beim Menschen jetzt bis in das Ich aufzunehmen oder durch das Ich aufzunehmen und dadurch im Astralleib immer mehr die negativen Sachen nicht nur auszuscheiden, sondern wirklich wegzuschaffen, aus der Welt zu schaffen. Das ist das, was im großen Maßstab auch die höheren Hierarchien mit der ganzen Welt machen müssen. Weil wenn das so wäre, dass sie jetzt durch ihre Schöpfertaten immer mehr Weltenkarma aufhäufen. Weltenkarma aufhäufen hieße primär, dass in der Seelenwelt immer mehr Schlacke, immer mehr Finsteres, immer mehr niedere Seelenkräfte als Bodensatz entstehen, als Nebenprodukt sozusagen, könnte man sagen, des ganzen Schöpfungsgeschehens. Wenn das bliebe, dann hieße das am Ende der Entwicklung, dass im Grunde nur ein winziger Teil in die Vergeistigung gehen kann und ein großer Teil dieser Schöpfungswelt als Schlacke überbleibt, die dann den Widersachern gehört oder die ganz andere Wege jedenfalls geht. Also auch im Großen müssen diese Wesenheiten letztlich durch die Hilfe des kosmischen Christus so weit kommen, dass sie das alles wieder auflösen. Also nicht nur ausscheiden irgendwohin, an den Rand der Schöpfung sozusagen irgendwohin drängen, sondern es wirklich wieder aufzulösen. Im Kleinen müssen das wir mit unserem Astralleib, mit unseren astralen Kräften machen. Mit der Hilfe des Christus, was dann heißt, nicht ich, sondern der Christus in mir.
Das ist aber keine Aufhebung unseres Ich-Prinzips. Der Christus wirkt dann im Ich und durch das Ich. Das heißt, weil was ist das Ich? Wir haben es oft gesagt, das Ich ist eigentlich das Tor in die ganze geistige Welt. Und durch das Ich können wir, im Prinzip zumindest, die Kräfte der ganzen geistigen Welt hereinholen, willentlich hereinholen. Und wir bestimmen, was hereinkommt und wie es hereinkommt. Und wir bringen es dadurch in ganz individueller Gestalt hinein. Aber dahinter steht eben das Potenzial letztlich der ganzen geistigen Welt. Nur unser Ich ist halt nur so ein kleines Türl, oder es ist nur so ein kleines Spalterl erst offen, dass halt noch sehr wenig herein kann. Aber im Grunde, wenn es heißt nicht ich, sondern der Christus in mir, heißt es wirklich, es ist ganz weit offen, in Wahrheit. Weil der Christus letztlich der Inbegriff dieser gesamten Schöpferkraft ist, die tätig ist in der Welt. Aber jedes Fünkchen dieser Kraft, die hereinkommt, hilft uns durch unser Ich, mit Hilfe des Christus, das negative Astralische wirklich aufzulösen, aus der Welt zu schaffen und im Gegenzug Neues, Seelisches, Neues, Astralisches zu erschaffen. Das ist der Gegenzug. Also, nämlich Neues, Seelisches, das es bis jetzt noch nirgends gab. Im ganzen Seelenkosmos sozusagen noch nicht gab. Weil bis jetzt ist ja so, dass wir hauptsächlich also unser Astralleib, zum Beispiel unseren Seelenleib, uns dadurch bauen, dass wir die Substanz, unter Anführungszeichen Substanz, natürlich nicht im äußeren Sinn genommen, was übrigens eher der Unsinn ist, der unserer Zeit vorbehalten war. Im Mittelalter hat man unter Substanz immer etwas Geistiges verstanden. Und höchstens die unterste Substanz, die abgestorbene Substanz, ist dann das äußere Physische. Und so gibt es eben physische Substanz, ätherische Substanz, astralische Substanz. Ja, sogar noch bis zu einem gewissen Grad höher. Da kommen wir aber wirklich in den eigentlichen Urstoff hinein, der, wenn man es mit irgendwas vergleichen will, gedankenartiger Form ist. Nämlich Gedanken, aber die bereits durchformt sind. Also man könnte es vergleichen mit unseren verstandesmäßigen Gedanken, aber im Großen. Das, was Ruach Elohim, was am Anfang heißt, der Geist der Elohim schwebt über den Wassern. Ruach Elohim. Ruach ist genau das, was sozusagen noch mit dem Substanziellen zu tun hat, in der allerfeinsten Form. Das ist das, was Steiner dann auch nennt, den Akasha-Stoff. Das ist der eigentliche Urstoff der Welt, das ist das, was letztlich mit dem Shin hereinkommt. Das ist die feinste Ursubstanz, das heißt geformte Gedanken, wenn man es so ausdrücken will. Dann wird es als nächste Stufe was Seelisches, dann wird es was Ätherisches und zum Schluss wird es was Physisches. Also diese Stufen geht es durch. Und das muss aber alles wieder letztlich aufgelöst werden. Und jetzt ist es bei der Substanz, also so bei der Seelensubstanz, so, also wir nehmen also die Substanz für unseren Astralleib aus der ganzen Seelenwelt heraus. Also wenn wir uns inkarnieren, wenn wir zur Inkarnation auf Erden herabsteigen, nehmen wir aus dem Kosmos bestimmte Kräfte herunter. Das ist ja das, was auch im Thema vom Günther dann sehr stark zusammenhängt. Also da holen wir uns diese kosmischen Kräfte herunter, je nachdem sozusagen, welchen Weg wir da durch die Planetensphären und so weiter wählen. Dadurch sammeln wir bestimmte Kräfte auch in unserem Astralleib an und mit denen kommen wir herunter. Aber die haben wir nicht selber gemacht. Die nehmen wir zwar, wir wählen sie aus sozusagen mit Hilfe der Hierarchien, aber dieser Astralleib substanziell ist der Seelenwelt entnommen. Alles das, was wir durch unser Ich umgewandelt haben davon oder aufgelöst haben und Neues dafür geschaffen haben, also was wir nicht bloß ausgeschieden haben oder so, sondern wirklich umgewandelt, zu etwas ganz Neuem gemacht haben, das ist das, was Geist selbst wird, oder das, was wir als das höhere Selbst bezeichnen. Das heißt, das ist seiner Natur, seiner Substanz nach Seelensubstanz, astralische Substanz, aber
Es ist eine solche, in der erstens Schöpferisches darinnen lebt, das Geist selbst ist ja etwas Höheres sogar als das Ich, wenn man so will. Jetzt kann man sagen, ja, eigentlich ist eine Substanz noch astralische, wie ist denn das? Nein, es ist eigentlich was Höheres, weil es ist Seelensubstanz, die schöpferisch ist, zugleich. Also das ist was ganz Besonderes.
Und ist erweiterbar.
Und ist erweiterbar, absolut erweiterbar und wird auch mit Schritt zu Schritt im Zuge unserer Entwicklung immer weiter. Das ist eigentlich dann wirklich ein neuer Mikrokosmos zunächst einmal. Das ist der neue Mikrokosmos, der entsteht. Nicht wahr? Eine zunächst einmal seelische Welt, die aber schöpferisch von uns gestaltet ist und die diese Schöpferkraft in sich trägt.
Das der Bauplan für meinen Astralkörper.
Ja, und nicht nur der Bauplan, sondern auch die Substanz. Auch die Substanz. Das ist das eigentlich noch schwieriger. Weil nehmen wir das Beispiel mit unserem Irdischen. Ich kann sagen, ich will den Tischkünstler als gestalten, ich werde ein bisschen zu schnitzen und zu hobeln anfangen. Weiß ich nicht, kommt darauf an, wie geschickt man ist, wird es schöner oder weniger schön werden, aber im Prinzip ist es etwas, was jeder Mensch zusammenbringen wird, irgendwie das zu formen. Der hochentwickelte Künstler, das heißt der hochentwickelte Mensch, wird es schöner, gefälliger, ästhetischer formen. Der noch sehr grob ist, wird halt vielleicht grober reinhaben im Stemmeisen und dann wird er ein Loch drin haben. Wie auch immer. Also wir werden sehr unterschiedlich. Ein paar Nägel rein und sagt aus, jetzt gehen wir. Also man kann sehr unterschiedlich gestalten, aber was uns allen etwas schwerfallen dürfte, wäre so aus dem Nichts heraus die Substanz des Tisches, des Holz hervorzuzaubern. Weil wir sind darauf angewiesen, dass das schon da steht, dass das Holz als Material schon vorhanden ist. Und genau dasselbe ist der Unterschied zwischen Astralleib umgestalten und Kräfte ausscheiden, negative Kräfte ausscheiden, solange schnitzen wir halt an dem vorhandenen Seelenstoff herum. Das ist schon gut, dass wir das tun. Aber Geist selbst wird es in dem Moment, wo wir nicht nur daran herumschnitzen, sondern wo wir selbst das Holz sozusagen erzeugen. Wenn wir sagen, nein, dieses Holz verschwinde, löse dich in nichts auf, neues Holz komme herein. Und das heißt, es materialisiert sich ein neuer Tisch. Im Physischen geht es ein bisschen schwierig, aber im Seelischen ist genau das der Fall, wenn wir durch unser Ich am Astralleib bewusst arbeiten. Heute ist es noch weitgehend unbewusst. Daher ist das Geist selbst noch relativ wenig entwickelt. Ja. Haben wir uns es noch sehr wenig angeeignet.
Was ist die Verbindung zu dem höheren Selbst, das dann tätig wird auch? Ist es möglich in der jetzigen Form?
Ja.
Über das Intellekt oder wo? Was ist die Verbindung zum höheren Selbst?
Naja, über den Intellekt, zumindest in der Form des Intellekts, wie er heute verbreitet ist, sicher nicht. Es ist vor allem eine Sache des Willens. Also vielmehr geht es durch die Willenskraft. Die Willenskraft ist unmittelbar dran. Das heißt, am ehesten dort, wo wir daran arbeiten, unsere, wie soll ich sagen, Ungezogenheiten des Astralleibes in den Griff zu kriegen. Einmal ganz bewusst und bewusst aber jetzt etwas, nicht bloß irgendwelche moralischen Regeln dabei zu befolgen oder irgendwelche Dinge, was uns irgendein Lehrer gesagt hat, auch Geisteslehrer, wie auch immer, sondern wo wir eben im Moralischen kreativ werden, also gerade diese moralische Intuition entwickeln. Das ist der unmittelbarste Weg, wo wir direkt daran arbeiten, Astralisches zum Geist selbst umzuarbeiten. Das ist das Unmittelbare. Wo wir, wenn wir also mit einem anderen Menschen zusammen sind, irgendwas auszugleichen, haben irgendeinen Streit von mir, was haben wir da sonst, oder wie wir damit umgehen, wenn da die moralische Intuition hineinkommt, dann schaffen wir damit unmittelbar Geist selbst. Das ist ganz, ganz individuell, ein anderer Mensch in derselben Situation, der aus der moralischen Intuition schafft, wird aber vielleicht das ganz anders machen. Und das wäre genauso gut und richtig. Das ist also nichts, was sich irgendwo normen lässt und was nicht sich messen lässt, dann irgendeiner, na, das tut man so oder das tut man so. Da gibt's nur das tue ich so, weil ich es will. Aber wenn ich es aus dem Ich will, ist es etwas, was, wenn ich so sagen darf, das Wohlbefinden der ganzen Welt oder die gute Entwicklung der ganzen Welt oder zumindest des Nächsten, der vor mir steht, mit einbeziehe. Weil aus dem Ich tätig zu werden, heißt immer das genaue Gegenteil des Egoismus. Egoismus ist einmal eine Grundeigenschaft des Astralleibes. Der muss sich abschließen und sagen, mein Mikrokosmos. Aber das Ich ist eigentlich das, was über diese gegebene Grenze immer hinausgehen will. Und die Beziehung eben auch sucht zu dem anderen draußen und sich verschenken will. Das heißt, etwas hereinholen will durch das Tor des Ich und es aber verschenken will. Nicht für sich, ich will höher steigen, ich will der große Eingeweihte werden, ich. Das ist gar nichts, sondern ich will es tun, ich will vielleicht sogar schwere Prüfungen auf mich nehmen, um letztlich für die ganze Welt tätig zu sein, für die anderen tätig zu sein. Das heißt ja nicht, dass man deswegen nicht auch zugleich und gerade dadurch am allermeisten für sich selbst auch tätig ist. Nur man darf es nicht unter der Ding, also ich tue es jetzt für dich, aber eigentlich will ich höher steigen. Ich tue es eh für dich. Also es muss eigentlich sozusagen das Bewusstsein ganz ausgerichtet sein darauf, wie kann ich dem anderen helfen, wie kann ich den unterstützen, in seiner Entwicklung letztlich. Wie kann ich die Natur unterstützen in ihrer Entwicklung. Weil auch das fällt immer mehr in unsere Aufgabe hinein. Weil die Schöpfergötter, die Elohim, haben sich immer mehr zurückgezogen aus dem. Also von sich aus ist die Erde in einer absteigenden Entwicklung längst drinnen. Und durch den arimanischen Einfluss wird es nur sehr stark beschleunigt. Und unsere Aufgabe ist es jetzt eigentlich dazu, bis zu einem gewissen Grad gegenzusteuern. Das ist auch ein Betätigungsfeld für uns, also wo wir schöpferisch in der Natur draußen tätig sein müssen im Grunde. Nicht, dass wir das aufhalten können, dass einmal die ganze Erde zugrunde geht. Das ist auch gut so, weil wenn ewig die Erde im Physischen bestehen würde, das wäre der Tod jeder Entwicklung. Genauso wie es für uns schrecklich wäre, wenn wir im physischen Sinn ewig leben würden. Also die Lebensspanne, die wir auf Erden im Physischen haben, dass die begrenzt ist, ist sehr gut, weil irgendwann taugt der Körper einfach nicht mehr für die geistige Entwicklung und ist nicht mehr genügend umgestaltbar und dann gehört er letztlich abgelegt. Und das ist eine Befreiung dann in Wahrheit, auch wenn es von hier halt nicht so ausschaut. Und das gilt aber im Großen für die Erde auch, nur die Gefahr ist, dass das viel zu früh passiert. Bevor wir unsere Entwicklung abgeschlossen haben, bevor die ganze Erde ihre Entwicklungsaufgabe, und zwar im Physischen zunächst einmal, vollendet hat. Das ist die große Gefahr. Und das bedarf heute bereits unserer Mithilfe. Also, dass die Natur nicht zu schnell zugrunde geht. Sie wird einmal zugrunde gehen und sie muss einmal zugrunde gehen. Es wird die Erde einmal wirklich zerstäuben. Das wird eine wunderbare Tat Arimans sein, der daran mitwirkt, der hilft. Das ist segensbringend dann. Also wenn er so das machen würde, dass er es wirklich kompakt erhalten würde, dann weiß ich nicht, dann wäre die Erde ein ewiger Grabstein, der ewig durch den Kosmos segelt. Aber keine Entwicklung möglich. Das ist schon ein Ziel, das der Ariman hat, aber es gelingt ihm halt nicht so recht. In Wahrheit macht er nämlich das Ganze immer härter, verhindert sozusagen immer mehr Entwicklung, nur es wird dabei so spröde, wenn man das mit dem äußeren Bild nimmt, dass es dann zerbröselt irgendwann.
Wir dürfen auf den Knopf.
Ja, genau.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Wenn mein Wille mich zu meiner moralischen Intuition führt,
ja,
ist ausschließlich der Wille, der mich hinführt, oder gibt es da noch
einen? Nein, es ist nicht. Das ist ein sehr kompliziertes Thema. Es hat schon etwas mit dem Denken natürlich auch zu tun, aber nicht mit unserem normalen Intellekt. Da müsste man, naja, können wir ja so ein bisschen einen Ausflug machen in die Philosophie der Freiheit Steiners. Das heißt, dieses grundlegende philosophische, aber eigentlich gar nicht mehr ein philosophisches Werk, sondern in dem bereits sehr viel geistiger Entwicklungsweg drinnen ist. Von dem, was also später in der Anthroposophie herauskommt, nur ist es nicht so genannt dort. Aber im Prinzip steckt es sehr stark drinnen. Und in Wahrheit ist das nämlich wirklich eine ganz konsequente Entwicklung. Es wird mancherseits immer so oft von Brüchen und Umschwüngen im Leben Steiners gesprochen und dass das nicht kontinuierlich ist, die Entwicklung. Und er hat doch früher so über das Christentum geschimpft und dann plötzlich kommt dann mit dem Mysterium von Golgatha und das gesagt, die Kirche, das ist alles und das Christentum, das ist alles nichts für freie Menschen und so weiter. Da ist aber wirklich nur das Äußere gemeint, in Wahrheit. Also das was halt institutionalisiertes Christentum oder sonst was jeder Art ist, oder Religion jeder Art, wenn sie äußerlich institutionalisiert ist, ist in der Form nichts, was in die Zukunft führt. Ist auch nicht gedacht für freie Menschen und die Kirchen wollen das am allerwenigsten. Nicht einmal allerwenigstens wollen sie eigentlich freie Menschen. Das, weil da gibt es ja das Dogma und die Regeln und das hat man zu glauben und das hat man so zu tun und nicht eine freie Intuition. Ich mache das jetzt anders. Das ist also gar nicht erwünscht. Ich meine, war eine Zeit lang, hat es eine Berichtigung gehabt, um den Menschen eine Stütze zu geben, solange sie selber noch nicht diese, wenn man so will, moralische Intuition entwickeln konnte. Und gerade die Kirchen, namentlich also die christliche Kirche, aber im Islam ist es auch nicht anders. Im Islam ist es ja ganz stärker, dass es eigentlich im Grund praktische moralische Regeln für das Leben auch sind. Und das ist eigentlich die Anwendung im Grunde. Es geht darum, den Menschen im Leben eine Stütze, eine Orientierung zu geben dafür und auch Kraft zu geben, halbwegs ein Leben zu führen, das in die richtige geistige Richtung geht und nichts anderes. Und zur Zeitenwende war das Ich der Menschen noch lange nicht so weit, dass eine Mehrheit also von selber diesen Weg gefunden hätte und selber Zugang zu einer moralischen Intuition gefunden hätte. Ich meine, man denke, es ist gerade erst die Stimme des Gewissens irgendwo entstanden und das im weitest entwickelten Volk, im griechischen Volk zunächst. Bei den anderen war es eh noch sehr leise. Die Stimme, also man konnte sie noch sehr lange jedenfalls gut überhören und viele überhören es halt noch sehr gut. Also, das hat seine Richtigkeit gehabt. Es hat in etwa seine Berechtigung verloren mit Beginn des Bewusstseinsseelenzeitalters, mit einer gewissen Übergangsphase, aber jetzt in unserer Zeit ist es im Grunde für die Mehrheit der Menschheit nicht mehr berechtigt und hält eher die Entwicklung auf, weil es die Menschen hindert, eigene moralische Intuitionen zu entwickeln und sie lieber an äußere Regeln zu halten oder von mir aus auch nicht zu halten. Aber wenn man heute so etwas wie eine Kirche haben will, das kann man ja auch haben, dann müsste sie genau zu dieser moralischen Intuition hinführen und nicht sich in Dogmen versteifen. Das kann heute nicht mehr der Sinn sein. Das hat seinen Höhepunkt eigentlich erreicht zur Zeit der Scholastik. Da ist es bis zum Feinsten ausgearbeitet worden. Das heißt, man hat ein völlig in sich stimmiges oder fast völlig in sich stimmiges Gedankenmodell, wie die ganze Welt funktioniert, wie das Moralische funktioniert, wie das alles zusammenhängt. Das heißt, der menschliche Verstand ist so weit geschliffen worden, dass er das erfassen kann, ohne dass die Menschen hellsichtig sind. Ihr wisst vielleicht, dass um 1250 herum war überhaupt, das ist so die Zeit, also der Scholastik, der Blüte der Scholastik, die Zeit des Thomas von Aquin, und um diese Zeit herum gab es einen kurzen Zeitraum, wo selbst die höchsten Eingeweihten nicht in die geistige Welt schauen konnten. Wo also der geistige Blick komplett verfinstert war. Wo im Grunde alle dieses Erlebnis durchmachen mussten, es ist finster, ich sehe nichts im Geistigen, ich habe nur mein kleines Verstandeslicht in mir. Mein kleines Verstandeslicht. Gar nicht die Vernunft, weil die Vernunft ist eigentlich schon was etwas vernimmt von dem Höheren. Und da ist, in dem Moment geht's darum, wirklich unseren irdischen Verstand so weit wie möglich auszubilden, dass er so weit wie möglich da hinaufreicht. Und das ist dann letztlich alles in den Dogmen festgeschrieben und interpretiert durch diese hochscholastischen Schriften. Und wie es immer so ist, wenn sowas fertig ist, ab dem Moment hat es eigentlich seine Berechtigung schon verloren. Es ist ja interessant. Das heißt, man arbeitet darauf hin, bis es perfekt ist, und in dem Moment, wo es perfekt ist, ist es im Grunde überholt. Man kann halt nicht sagen, so jetzt die nächsten Jahrtausende lebt es jetzt bequem damit, jetzt haben wir endlich das perfekte Modell. Nein, es ist, damit ist ein Ziel erreicht, und jetzt heißt es, einen neuen Weg beginnen im Grunde. Man nimmt natürlich etwas von den Kräften auch mit, das ist schon klar, und das ist sehr wichtig, weil gerade dieses scholastische Denken auch als heutiger Mensch, sich damit zu beschäftigen, ist gar nicht so uninteressant, und es zu haben, diese Reinheit und Klarheit des Denkens, die da drinnen ist. Ich habe es oft schon erwähnt, Steiner spricht an manchen Stellen vom Opfer des Intellekts, also wenn man geistig schauend werden will, muss man den Intellekt opfern, weil man kann sich nicht ausdenken, wie die geistigen Welten sind. Je mehr ich anfange zu spintisieren darüber, wie wird denn das sein, das ist mit Garantie, dann kommt nichts. Da kommt keine Imagination, keine Inspiration, da kommt gar nichts. Mit Sicherheit, da habe ich meine Hirngespinste und nicht mehr. Also ich muss bereit sein, den Intellekt zu opfern. Aber Opfer heißt immer, ich muss auch etwas haben, das ich opfern kann. Und je besser entwickelt und je wertvoller das ist, was ich habe und hinopfere, desto bedeutsamer ist dieses Opfer und desto größer ist in gewisser Weise die geistige Wirkung dieses Opfers. Das heißt zu sagen, ja, ich bin eh von Haus aus dumm, also ich brauche auch gar nicht viel opfern, ich bin gleich in der geistigen Welt. Das so einfach geht's nicht. Also Entwicklung des Denkens, des damit verbundenen Bewusstseins, weil man sich denkt, was die Scholastiker entwickelt haben mit diesem präzisen Verstandesdenken, das im Grunde viel präziser noch ist als unser heutiges modernes Denken. Da ist schon viel verloren gegangen, von einigen speziellen Gebieten abgesehen, aber so im Großen und Ganzen ist unser moderner Intellekt eigentlich verwahrlost dagegen. Also da würde man sich manchmal wünschen, dass ein bisschen die Scholastiker studieren. Aber was hat das gebracht? Das ist eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass sich die Bewusstseinsseele überhaupt entwickeln konnte. Nicht wahr? Bewusstseinsseele zunächst einmal entwickeln heißt, mit diesem klaren Verstand jetzt sich zunächst beobachtend gegenüberstellen der Außenwelt, der Sinneswelt. Die Scholastiker haben sich mit dem beschäftigt, was durch die Offenbarung in den Schriften festgehalten wird, was an Erinnerungen eben noch da waren, Überlieferungen da ist, das heißt, was einmal hellsichtig geschaut wurde in der Vergangenheit, über das hat man nachgedacht. Und dafür hat man diesen Intellekt entwickelt, da hat man aber nichts mehr selber geschaut, weil die Imaginationen waren weg bei den meisten. Und namentlich bei denen, die die Scholastik entwickelt haben. Also die alle waren nicht hellsichtig zu dieser Zeit. Ist ganz, ganz wichtig, das festzuhalten. Vielleicht einmal in einzelnen Momenten, aber wo so ein Durchbruch kam, Das ist zum Beispiel bei Thomas von Aquin sehr deutlich. Gibt es also seine letzten Schriften irgendwo, er hat gegen Lebensende so einen gewissen Durchbruch gehabt, da sind gewisse Schauungen gekommen und wo er dann eigentlich gesagt hat, meine ganzen Schriften sind nichtig eigentlich, aber er hat es nicht mehr geschafft, das irgendwie dann festzuhalten. Das ist eine Aufgabe, die für nächstes Leben halt offen steht. Aber und da ist ja dann eine ganze Menge hereingekommen. Aber diesen Intellekt, diesen scholastischen Intellekt jetzt anwenden, zunächst auf die hellsichtige Welt geht noch nicht, aber auf die Sinneswelt geht. Das heißt, ich schaue etwas, nämlich die Sinneswelt, aber ich wende darauf jetzt diesen scholastischen Verstand an und dadurch werde ich mir bewusst. Dadurch werde ich mir bewusst. Dadurch wache ich ganz stark auf. Weil hinausgeschaut in die Sinneswelt haben die Menschen immer schon irgendwo und haben aber mehr geträumt über die Sinneswelt. Erst jetzt, wo sie mit diesem wachen Verstand hinausschauen und sagen, aha, ja aber hallo, wieso ist denn das? Warum hat der Kristall immer diese Formen? Und der andere hat ganz andere. Warum ist das so? Früher hat man das zur Kenntnis genommen aus. Beziehungsweise hat man noch Reste von altem Hellsehen vielleicht gehabt, dann hat man gewusst, wozu man es verwenden kann. Hat aber eigentlich nicht gewusst, wieso und warum. Und es hat auch niemand interessiert. Also so von den normalen Menschen jedenfalls. Jetzt entsteht dieses Aha, die Sinneswelt. Aber warum ist das so? Und die großen Durchbrüche entstehen immer dort, wo einer darauf kommt, was 100.000 andere schon gesehen haben. Er sieht es. Aha. Wieso? Warum? Der Galilei mit seinem Pendel gesetzt oder so. Das Ding, wo er die Lampe in der Kirche im Wind schwingen sieht. Und dann, das ist regelmäßig. Wahrscheinlich war die Messefahrt oder was, irgendwie hat das dann mit dem Puls gestoppt. Aha, das ist ganz regelmäßig. Wieso ist das? Er ist auf die Pendelgesetze zum Beispiel gekommen. Der Erste, dem... Aha, warum? Der Erste, der die Frage stellt. Hunderttausende, Millionen andere haben das auch schon gesehen und es war ihnen nicht irgendwie wichtig. Also das Interessante ist immer die Frage, die plötzlich auftaucht, wo der Intellekt jetzt plötzlich sagt, warum? Nein, ich glaube das nicht. Oder so, also wo der kritische, bis zu einem gewissen Grad kritische oder wissen wollende Verstand kommt, der die Dinge nicht einfach hinnimmt. Der auch die sinnliche Offenbarung jetzt nicht einfach hinnehmen. Die sinnliche Welt offenbart sich uns zunächst einmal. Sie ist da, wir tun nichts dazu, um sie hervorzubringen. Wir verstehen sie zunächst einmal nicht. Sie ist einfach da. Und jetzt fangen wir an, sie in Frage zu stellen oder zumindest zu hinterfragen, warum ist sie so, wie sie ist.
Wie entsteht
sie? Und wie entsteht sie und wo kommt sie her und wo geht sie hin und wo kommen wir her und wie ist das mit uns alles und so weiter. Also jetzt... Aber da war die Voraussetzung dafür dieses scholastische Denken. Und das beides zusammen erzeugt unsere Bewusstseinsseele. Und nur wenn ich jetzt zum Schauen kommen will, das erzeugt vielleicht noch was. Das erzeugt zugleich auch die Freiheit. Jetzt stehe ich als völlig freier Mensch der Sinneswelt gegenüber. Ich lasse mich nicht mehr unbewusst beeinflussen von ihr, zumindest in den Momenten, wo ich halt frei bin. Das ist ja auch eine Entwicklung, es sind eher wenige Momente am Anfang, aber hier und da kommen immer mehr Momente, wo ich wirklich frei in meiner Entscheidung bin und mich nicht durch das beeinflussen lasse, was die Werbung sagt und was da und was die Tradition sagt oder sonst was einfach einstürmt durch die Überlieferung, letztlich auf dem Weg der Sinne, sondern wo ich mit meinem Denken mal sage, halt, warum, wieso, nein, ich will das anders. Im Denken kann ich mal frei werden. Im Denken beginnt die Freiheit. Und zwar lustigerweise jetzt dann, wenn ich dieses Denken wieder wegziehe von der Sinneswelt, da habe ich mir mal das Bewusstsein erworben an der Sinneswelt. So, jetzt ziehe ich das Denken wieder weg von der Sinneswelt, aber nicht indem ich zurückgehe in die Scholastik und mich mit der Offenbarung beschäftige und mit der Überlieferung,
sondern indem ich etwas anderes zu beobachten anfange, nämlich das eigene Denken. Das ist der schwierige Schritt jetzt. Jetzt erlebe ich nicht nur das Ergebnis des Denkens, das heißt unsere Gedanken, sondern ich gehe eine Stufe zurück in der Beobachtung. Ich schaue mir sozusagen selber zu beim Denken. Das heißt, ich erlebe beobachtend einen rein geistigen Prozess, den ich zugleich mit meinem Verstandesdenken aber begleiten kann und einordnen kann. Ja, das ist die Schwierigkeit. Dazu ist Steiners Philosophie der Freiheit das Übungsbuch. Das ist nämlich nicht nur ein Buch, wo sozusagen drin steht, wie es geht, eine Beschreibung, sondern indem man es immer wieder durcharbeitet, schult es genau diese Fähigkeit. Und dann entsteht die erste Form einer wirklichen geistigen Wahrnehmung, wo man nämlich das eigene Denken in seiner wirklich rein geistigen Form zu erleben beginnt. Und nämlich wirklich zu erleben beginnt. Das heißt, dann wird es etwas ganz Lebendiges. Auch dann spürt man, dass darin nämlich Kraft ist, die im normalen Intellekt gerade nicht drinnen ist. Im normalen Intellekt, in diesem scholastischen Intellekt, der hat seine Tugend gerade darin, dass er völlig kraftlos ist. Er kann zwar wunderbar präzise sein, hochintelligent, aber der intelligenteste Gedanke tut alleine von sich aus nichts in der Welt. Ja, nicht einmal in mir. Ich kann mir 100.000 Mal gescheite und große Gedanken machen und ja, ein bisschen Luft. Soll ich Fenster aufmachen? Ja. Ein bisschen jetzt Züge vornehmen. Ja, weil wir sind da in die Welle geraten. Ein bisschen schied uns schon recht, das ist der Karma. Und wir haben Fegefeuer schmoren. Ja. Das umhängen. Nein, das geht schon auch so. Das geht schon.
Das dann zu der moralischen Intuition.
Das führt dann zur moralischen Intuition hin, genau. Weil jetzt, wenn ich in dieses Erleben des Denkens, in dieses immer lebendiger werdende Denken eintauche, da ist bereits wirkliche geistige Kraft drinnen. Vorher in dem reinen Intellekt nicht. Gerade dadurch kann ich die Freiheit entwickeln. Ich kann in völliger Freiheit in diesem Intellekt Gedanken formen, die müssen sich selber tragen, das kann alles sehr gescheit sein, aber damit passiert sonst einmal noch nichts. Gar nichts. Das heißt, ich kann das frei gestalten, da bin ich völlig frei drinnen. Wenn ich jetzt hineingehe in dieses erlebende Denken, spüre ich, wie sich das mit geistiger Kraft, das heißt mit geistiger Realität, mit geistiger Wirklichkeit erfüllt. Ich bin frei insofern, als ich bestimme, was ich hereinhole oder was ich nicht hereinhole, aber ich hole geistige Realität herein. Die ist wirksam. Die ist wirksam zunächst einmal in mir, das heißt schon ich selbst werde ein anderer dadurch, dass ich das mache. Das heißt, Üben der Philosophie der Freiheit, schon der erste Teil davon, was also darum geht, in dieses Erleben des Denkens hineinzugehen, bedeutet nicht nur, dass ich jetzt etwas beobachte, was ich sonst bis jetzt noch nie beobachtet habe, sondern es bedeutet zugleich, dass ich mich verwandle, dass etwas mit mir passiert bereits. Und das ist die Vorbereitung dafür, dass dann die moralische Intuition kommen kann. Das passiert dann. Und indem ich jetzt dann nämlich diese moralische Intuition, das, was ich da hereinhole, diese geistigen Kräfte wirklich bis in den Willen hineintrage. Und zwar ganz bewusst. Während normal also im Willen das eigentlich sehr unbewusst alles lebt, geht das jetzt ganz bewusst hinein. Weil die meisten Dinge, die wir tun, tun wir im Grunde unbewusst, automatisch. Also wir könnten gar nicht leben aus dem. Aber da kommt es jetzt ganz bewusst herein. Und dann ist die moralische Intuition da. Also das ist ein weiter Weg. Und da steckt im Grunde die ganze Anthroposophie drinnen.
Oh, ich habe nichts verstanden. Ich habe es gelesen, aber ich habe...
Ja, nein, sie ist mühsam. Sie will aber auch nicht verstanden. Es geht nicht primär ums Verstanden werden.
Ich weiß, es ist sehr, sehr, sehr mühsam. Ich kann mich erinnern, wie ich mich das erste Mal damit beschäftigt habe. Oder ich habe mich viele, ich habe sie oft nicht mehr gelesen. Ich habe sie immer wieder auszugsweise festgehalten. Anscha, ich habe heute noch irgendwo zu Hause einen Stapel von Notizbüchern, wo ich immer einfach nur Sätze daraus, Absätze daraus herausgeschrieben habe, die mir wichtig, wo ich mit denen nicht gerätselt habe und gekämpft habe. Das ist dann immer kompakter geworden. Das ist immer, mit der Zeit ist mir gelungen, immer weniger Sätze herauszuholen, die das Wesentliche noch irgendwo so, dass ich was damit anfangen konnte, herausgeholt habe. Aber das ist eine jahrelange Arbeit damit. Dann kommt man der Sache näher, sagen wir mal so. Dann kommt man der Sache näher. Dann kommt man so mal irgendwo heran, dass man Ahnung bekommt davon, was Steiner eigentlich meint damit. Weil er spricht halt vom Erleben des Denkens und von der Beobachtung des Denkens und ja, aber wie ist das eigentlich? Wie fühlt sich das dann an, wenn es in der Realität da ist? Das ist eigentlich zunächst einmal völlig unvorstellbar, weil es eben ganz anders im Grunde ist als unser abstrakter Intellekt. Es bewegt sich zwar trotzdem eben auf der Denkebene, auf der Gedankenebene, aber es ist einfach so viel lebendiger, so viel reicher und so viel kraftvoller eben. Dieses im Mysteriendrama schon im ersten wird das im Vorspiel, im Zwischenspiel wird das immer wieder angesprochen. Unsere Ideen lehren nicht, sondern sie sind eigentlich wirksame Kräfte. Im Grunde steckt es in den ganzen Vorträgen und Schriften Steiners auch irgendwo drin, wenn man sich wirklich oft damit beschäftigt. Es geht nie darum, um das Wissen, das man sich dadurch erwirbt. Also, dass ich jetzt dann die ganze GA zitieren kann, das ist nicht das Entscheidende. Ich meine, es bleibt hier und da mal was hängen und wenn man also oft studiert, bleibt mehr hängen, aber das Unwesentliche und das ist sogar eher fast das Störende. Aber man wird ein anderer dadurch. Und man lernt dadurch zumindest eben auf der Ebene des reinen Denkens, das heißt des Denkens, das jetzt nicht mehr auf die Sinneswelt gerichtet ist, sondern in dem wirklich dieses reine Erleben des Geistigen im Denken da ist, dann kommt da auch ab und zu was Neues herein. Es ist noch keine Imagination, es ist also noch kein Hellsehen, aber es ist ein reines aus dem Geistigen kommendes Denken, das hereinkommt. Durch Intuition, durch Inspiration hereinkommt. Da sind Intuitionen, da sind Inspirationen drinnen, aber noch keine Imagination. Das ist nämlich das Interessante, dass es eigentlich von da heruntersteigt. Das Schwierigste für uns heute ist, zu den Imaginationen zu kommen. Das ist das Interessante.
Das sind Bilder, oder?
Das sind Bilder, ja. Das heißt, da werden wird das Gedankenerleben, wenn man so will, so stark verdichtet, dass es wirklich bildhaft wird. Absolut bildhaft wird, vergleichbar den Traumbildern, nur halt eben mit einer ganz anderen inneren Ordnung. Aber mit dieser Intensität, die wir sonst nur aus dem Traumleben, aus dem intensiven Traumleben her kennen. Und sogar noch strahlender, noch stärker wird es dann. Dann ist es Imagination. Und bis dorthin es zu verdichten ist ein weiter Weg. Aber Intuition ist im Grunde das Erste, was hereinkommt. Dann wird es Inspiration, mit der Inspiration fängt es an, für uns verständlich zu werden. In der Intuition weiß man, es ist da. Und mehr weiß man nicht. Nämlich so wie sie hereinkommt, also wie sie ins Gedankliche hereinkommt. Man weiß, es ist jetzt eine geistige Realität da und man ist sich sicher, sie ist da. Und man weiß eigentlich, müsste man jetzt genau sagen können, was das alles ist. Und man weiß eigentlich, dass man es weiß, aber man kann es nicht sagen, nicht einmal sich selbst sagen. Man weiß, es ist da, es ist was ganz Bestimmtes, es ist so und so und eigentlich trage ich dieses Wissen jetzt in mir und mehr geht aber nicht. Also es ist mit hoher Intensität da, aber es ist eigentlich irgendwie nicht zu fassen, nicht einmal annähernd zu fassen. Wenn es zur Inspiration wird, beginnt es eben, wenn man so will, eine Art Gedankensprache zu entwickeln, aber die sich eben unterscheidet von unserem alltäglichen Denken dadurch, dass es unheimlich viel dichter ist. Da spielt die Zeit plötzlich keine Rolle. Unser logisches Denken ist zeitgebunden.
ist absolut zeitgebunden. Darum ist es ja auch das kausal ableitende. Eins folgt aus dem anderen zeitlich nacheinander. Und das können wir äußerlich gar nicht denken. Ich meine, auch wenn wir heute verschiedene Arten der Logik bereits entwickelt haben, aber alle haben irgendwo dieses Nacheinander. Von mir aus sind es mehrdimensionale Logiken, dann haben wir halt mehrere solche Fäden nebeneinander, die aber auch alle schrittweise für sich gehen. Anders können wir verstandesmäßig gar nicht denken. Aber in diesem erlebten Denken bleibt im Grunde die Zeit stehen und trotzdem ist Bewegung drin, eine rasante Bewegung, aber es ist einfach kein Problem, dann mitzugehen mit der Bewegung. Es hat etwas von diesem alten zyklischen Zeiterleben von mir aus drin, aber auch das ist nur so eine annähernde Beschreibung. Es ist einfach plötzlich bewältigbar eine Fülle von Gedanken, die sonst Bibliotheken wahrscheinlich ausmachen würde, die plötzlich da sind. Die große Schwierigkeit entsteht dann nur, sie hereinzuholen. Es ist da, man kann es erleben, man kann es auch ganz klar und wach erleben. Und es dauert oft sehr, sehr lange, bis man auch nur einen Satz darüber sagen oder für sich selber nur niederschreiben kann. Und etwas davon festhalten kann. Es ist einfach. Und wie hole ich es herein? Das ist aber im Grunde das durchs Ich. Ja, soll ich was zu machen? Mit? Ja.
Sonst höre ich das
nicht. Ja, ja. Das sind die Güterzüge.
Das ist alle immer im Hintergrund.
Ja, muss ein bisschen zwischenfunken. Hat schon recht. Tut uns ja was Gutes, wissen wir, dass er da ist. Erinnert er uns. Am schlimmsten ist, wenn man vergisst. Ja, also dieses Hereinholen ist das Schwierige. Und
behalten,
ja, weil dieses Erleben, das kann man sowieso nicht behalten. Also von dem kann man nichts behalten. Es ist da, man weiß nachher, es war da und im Grunde mehr weiß man davon nicht. Behalten kann man nur das, was man hereingeholt hat, wirklich. Und heruntergeholt hat, vielleicht sie niedergeschrieben hat zur Hilfe oder zur Unterstützung, es irgendwie in unserem Verstandesdenken formuliert hat. Das kann man hereinholen. Das ist so die letzten Krümel davon irgendwo. Aber es kann zumindest eine Hilfe sein, wieder im Erleben dorthin zu kommen. Weil es ist auch gar nicht so leicht, jetzt wieder dorthin zu finden. Weil das nächste Mal taucht man in was anderes ein und man merkt, da bin ich wieder in einer reichen Seelengeisteslandschaft, wenn man so will. Also es sprudelt, aber es ist wieder ganz woanders. Also sich da zu orientieren und wieder hinzufinden, das ist unheimlich schwierig. Und dafür sind solche Schemata zum Beispiel wie der Sephirotbaum oder so sehr hilfreich. Aus dem sind diese Dinge entstanden als Orientierungshilfe, wieder hinzufinden zu solchen Erlebnissen, die natürlich etwas anders waren bei den Kabbalisten, weil sie dieses reine bewusste Denken, diese Beobachtung des Denkens noch nicht hatten, sondern sie hatten noch gewisse hellsichtige Reste. Das ist nur teilweise ein altes Hellsehen, das durchkommt bei Einzelnen. Ganz wenigen. Aber es ist noch nicht dieses reine Denken. Aber sie entwickeln aber trotzdem so etwas Ähnliches wie die Scholastiker in ihrer Form. Also es ist dieses verstandesmäßige Ordnen des Ganzen ist dabei und das ist sehr wichtig. Das heißt, auch da beim Hereinholen brauchen wir jetzt wieder unseren Intellekt. Sonst schwafeln wir irgendwie darüber, so, ich habe was Tolles erlebt und ja, und wie war das genau? Naja, so genau kann ich dir das nicht sagen, weil es war toll, es war großartig und spannend. Und da war was mit den Ägyptern, dieses war und Osiris und der Luzifer war auch irgendwo. Aber das ist also dann verworren. Vieles, was geschrieben wird, ist verworren und hat nicht diese Klarheit, die eben gerade durch diese anthroposophische Methode, durch diese Methode, wie sie eben namentlich Steiner mit der Philosophie der Freiheit hereingebracht hat, die eben auch von den Anthroposophen nicht immer genügend bearbeitet wird und wo man lieber, möchte man irgendeine Imagination, das war schon toll, so eine spannende Imagination zu haben und von der zu erzählen. Und nur die für sich, wenn ich sie nicht wirklich ganz konkret und ganz bewusst fassen kann, fange ich gar nichts an, weil ich nicht weiß, woher kommt das, was bedeutet das eigentlich, ist das vielleicht aus dem luziferischen Bereich, was sehr oft dann der Fall ist. Also gerade wenn Imaginationen relativ leicht kommen, ist das fast immer ein Zeichen, dass sie aus dem Luziferischen kommen. Da muss man also verteufelt aufpassen. Für uns, in alten Zeiten war das anders, in den namentlich vorchristlichen Zeiten, also vor der Zeitenwende, war das genau umgekehrt. Da hat fast jeder Imaginationen einmal gehabt. Also namentlich, wenn ich noch vor die ägyptische Zeit zurückgehe, hat praktisch jeder Imaginationen gehabt, das war selbstverständlich. Und noch ein relativ unklares Erleben der sinnlichen Außenwelt zum Beispiel, bis in die Farben oder dergleichen hinein. Dass die Menschen klar die Welt in Farben erleben, ist relativ spät. Oder Steiner weist darauf hin, wie noch bei den Griechen eine gewisse Teilfarbblindheit vorhanden ist, obwohl die Augen schon sicher entsprechend gebaut sind, aber sie konnten es seelisch noch nicht ergreifen. Und wenn ich jetzt zurückgehe, ägyptische Zeit und noch davor in die urpersische Zeit, Licht und Finsternis. Licht und Finsternis. Dieser Gegensatz, diese Dualität, aber im Grunde noch keine Farben. Die erleben im Grunde die Welt schwarz-weiß.
Grau.
Grau. Mit Graustufen dazwischen, aber noch nicht so wie wir. Und für die Urinder ist überhaupt das so ein Grauschleier, der sich über die Imaginationen langsam darüber legt. Das heißt, die sinnliche Welt, die sinnliche Gegenstände ist so wie ein immer dichter werdender Schleier, der sich darüber legt, über die Imaginationen. Die Imaginationen waren noch ganz farbig und voll farbig und dort wird es immer düsterer. Und bei den Urpersern teilt sich das, es gibt gleißendes Licht, das ist sozusagen die geistige Quelle, die spürt man noch dahinter, und das andere ist dunkel. Und dann bei den Ägyptern, bei den Griechen reift dann langsam das Farbsehen, das volle Farbsehen erst aus. Ist ganz interessant, dass das ja, auch wenn man die Entwicklung der Tierwelt verfolgt, die Säugetiere, also vorher gab es die Reptilien, die Amphibien und die großen Saurier und das alles, also das war die Zeit der Lemurier, etwa der alten Lemurier. Da gab es ein hochentwickeltes Farbsehen bei diesen Tieren. Also das nimmt man heute sehr stark an, so wie heute auch alle Reptilien noch sehr ausgezeichnete Farbseher sind. Insekten, detto. Also gerade diese einfacheren, primitiveren Leben, die leben voll in dieser eigentlich luziferischen Welt drinnen, in dieser Welt der Sinnesqualitäten drinnen. Das ist das Luziferische, wenn es also im Übermaß sozusagen da ist. Das war bei diesen Wesen, bei diesen Tieren ganz stark drinnen und ist bei vielen heute noch drinnen. Und damit überhaupt der Mensch einen geeigneten physischen Körper entwickeln konnte, weil wir gehen ja durch diese ganze Entwicklung des Tierreichs, musste einmal etwas entstehen mit den Säugetieren, nämlich wo dieser luziferische Einfluss zurückgedrängt wird. Und die Folge davon sieht man heute noch bei den Säugetieren, das sind alle schlechte Farbseher. Das heißt, sie erleben die Welt teilweise überhaupt nur in Schwarz-Weiß- und Graustufen oder dazu eine, maximal zwei Farbqualitäten. Also man sagt, das sind sogenannte Bichromaten. Das geht bis in den Bau des Auges hinein. Es gibt also diese Farbzäpfchen, die da drinnen sind, und da haben wir zum Beispiel als Menschen drei verschiedene, für Rot, Blau und Grün, und mit dem erschließt sich uns halt dieser ganze Farbenraum. Und die meisten Säugetiere sind nur Bichromaten, haben nur zwei. Und Das heißt zum Beispiel, der Stier reagiert nicht auf das Rot des Tuches, weil das Rot nimmt er gar nicht wahr als Rot. Er nimmt die Bewegung wahr und natürlich auch was Astralisches, was dahinter steht, hinter dem, der das Tuch bewegt und so weiter, aber nicht auf die Farbe reagiert er. Und genauso oft, wenn man sagt, ja, die schöne Färbung oder was, das Fels oder sonst irgendwo, das macht die attraktiv. Das ist nicht der Fall, zumindest nicht über das äußere Farbsehen. Das ist nur ein äußerer Ausdruck dessen, was innerlich da ist in Wahrheit. Na, jedenfalls musste bei den Säugetieren das Farbsehen eingeschränkt oder fast verloren werden, um diesen luziferischen Einfluss zurückzudrängen. Und wir als Menschen sind die Ersten, die sich das jetzt wieder auf neue Art zurückerobern, langsam wieder, aber jetzt eben, dass wir dabei aufgerufen sind, nicht in das Luziferische wieder zu verfallen. Jetzt ist unser Ich stark genug. Wenn wir uns als Menschheit entwickelt hätten müssen, gleich mit vollem Farbsehen, dann hätte uns der Luzifer 1:1 kassiert. Hätte man keine Chance gehabt. Wir sind zuerst also in eine einfach sehr düstere Welt versetzt worden. Das ist am deutlichsten spürbar eben bei der urindischen Kultur, das zu sehen, wie da das alte Hellsehen verschwindet, das musste einmal verschwinden, dass wir unsere Freiheit kriegen, und aber die Außenwelt nicht gleich in ihrer vollen Farbenpracht auftaucht, sondern als dichter Grauschleier auftaucht, der sich über das Hellsichtige darüber legt. Und die eigentlich gar nicht reizvoll ist zunächst, sondern eher, was ist das für eine düstere, grausliche Welt, in die ich da hineinschaue und die ich noch nicht sehr gerne mag. Und dann langsam, schrittweise entwickelt es, bis bei den Griechen dann endlich voll da ist. Also am Anfang eben noch ist das Farbsehen noch gar nicht voll entwickelt, und dann so in der Blütezeit der griechischen Kultur sind immer mehr und mehr Menschen da, die das voll erleben und voll genießen können, die dadurch natürlich ans Luziferische herankommen, und die griechische Kultur hat einen luziferischen Zug, ist gar keine Frage, dass der drinnen ist, während das Römische hat dann zum Ausgleich mehr das arimanische Element drinnen, aber es ist nicht zu stark geworden drinnen, es ist in einem gewissen Gleichgewicht geblieben trotzdem. Und also so weit geht der Weg. Naja, jetzt bin ich nicht einmal noch bei dem ersten Absatz von dem, was ich mir da aufgeschrieben habe, aber ich weiß, das ist eh immer so. Das war nur die Einleitung.
Dafür hast du den letzten Abschnitt schon vorweggenommen.
Genau, genau. Das heißt, wir werden das nächste Mal fortsetzen. Die Frage ist jetzt nur, ich habe gesehen im Programm, es wäre oder ist fürs nächste Mal vorgesehen, das Lesen eines Vortrages von Rudolf Steiner. Die Frage ist, wollen wir das machen oder wollen wir da fortsetzen und das zu einem anderen Zeitpunkt machen?
Entscheide du. Du hängst ja dran mit der ganzen Arbeit, wie du siehst.
Dann würde ich in dem Fall vorschlagen, machen wir da weiter, dass wir im Fluss bleiben, weil jetzt sind wir gerade wieder eingestiegen, und wenn wir jetzt schon wieder aussteigen, ist es nicht so gut. Die Bücher rennen uns nicht weg.
Verschieben wir es.
Gut, das heißt, nächste Woche Fortsetzung, dann ist im Prinzip eine Woche Pause. Wenn wir es nicht machen wollen, machen wir es nicht. Das können wir dann das nächste Mal noch entscheiden. An mir liegt es nicht. An mir liegt es nicht. Also, ich sehe schon, da habe ich wieder Stoff für
Vorträge. Ich meine, es kommt darauf an,
wir wollen egoistisch sein. Dann kann ich